SRF 2 Kultur.
Abtauchen und die Zeit vergessen. Die wohl prägendsten Leseerfahrungen macht man als Kind und als Jugendlicher. Stundenlang konnte man sich in Roman- und Bilderwelten verlieren. Eine Institution, die Kinder und Jugendliche mit dem dafür nötigen Lesestoff versorgt, ist seit 43 Jahren der Kinderbuchladen Zürich im Niederdorf. Er geht morgen in neue Hände über, die beiden Geschäftsführer gehen in Pension. Damit geht eine Ära zu Ende. Sarah Herwig.
Es ist ein kleines Paradies, das sich hinter der unscheinbaren Eingangstür des Kinderbuchladens Zürich versteckt. Auf rund 400 Quadratmeter und zwei Stockwerken laden tausende Bilderbücher und Jugendromane zum Blättern und Schmökern ein. Angefangen hat aber alles kleiner und an einem anderen Ort, 1970. Der Gründer und Geschäftsführer Jörg Schatzmann war damals 30 Jahre alt, ein literaturbegeisterter Arzt. Er ließ sich von der allgemeinen Aufbruchsstimmung im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur nach 1968 mitreißen.
Grob gesagt kann man sagen, sie wurde natürlich im Zusammenhang mit der damaligen Entwicklung politisiert. Es wurden plötzlich Themen aktualisiert, die vorher tabu waren. Scheidung, Tod, Sexualität, Behinderung und so weiter. Das trat dann auf und die Verlage wurden eigentlich richtig wachgerüttelt.
Kinderbücher kamen im Alltag an und es brauchte Vermittler. Hier übernahm der Kinderbuchladen Zürich eine Pionierrolle. Nach der Eröffnung 1970 ging der Laden durch Höhen und Tiefen und arbeitete weiter an der Vermittlung guter Kinder- und Jugendbücher. Unter anderem mit dem selbst ins Leben gerufenen Kinderbuchpreis Lavache Gili. Legendär waren die Feiern mit den Preisträgern.
Die jeweiligen Preisverleihungen haben wir hier im Laden gemacht, mit einem Essen. Die Autoren waren da und die Juroren, Schüler und zugewandte Orte. Und wir haben ja berühmte Leute gehabt wie Christine Nöstlinger, Klaus Kordon, Peter Hertling, Rafik Shami und so weiter.
Jörg Schatzmann hat etwas Verschmitztes. Er ist schon weit über das Pensionsalter hinaus und hat einen offenen Umgang mit dem Wandel des Kinderbuchs seit Beginn seiner Tätigkeit als Buchhändler. Stichwort Trivialisierung.
Das sogenannte gute Jugendbuch oder das gute Kinderbuch steht nicht so im Vordergrund, als die Bedürfnisse des Lesers zu befriedigen. Ich kann Ihnen hier also an einem Beispiel zeigen. Batman, der Nebel des Grauens, mit einem Batman auf dem Umschlag aus dem renommierten Fischer Verlag. Das wäre vor 43 Jahren absolut unmöglich gewesen. Das hätte man gesagt, das ist trivial, das verdirbt den Leser.
Trivialliteratur führe aber oft zu anspruchsvoller Literatur und sei deshalb zur Leseförderung gut geeignet, meint Schatzmann. Ebenfalls verändert hat sich im Kinder- und Jugendbuchsegment das Medienangebot. Zuerst kamen Kassetten dazu, dann CDs und DVDs. Nun geben die Geschäftsführer Jörg Schatzmann und Dorothee Vitali, die seit den 80er Jahren mit dabei ist, die Leitung ab. Der Kinderbuchladen wird mit allen Mitarbeitern von der Buchhandelsgruppe Bächlin Schuler übernommen. Martina Toni-Dandl wird neue Geschäftsführerin. Sie wird den Laden in die Zukunft führen, die wohl verstärkt im digitalen Bereich liegt.
Ein Stück Geschichte der Kinderbuchladen Zürich. Der Beitrag vorhin über den Zürcher Kinderbuchladen hat es gezeigt, auch dieser Bereich ist starken Veränderungen unterworfen. Wie steht es zum Beispiel um die Digitalisierung im Kinder- und Jugendbuchmarkt? Meine Kollegin Elinor Landmann hat darüber mit Christine Tresch vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien gesprochen.
Christine Tresch, E-Books sind das Thema, wenn es in der Literaturbranche um Erwachsenenleser geht. Sind E-Books auch ein Riesenthema bei den Kinderbüchern?
Noch nicht. Das ist am Kommen. E-Books sind noch nicht ein wirklicher Marktfaktor bei den Kinder- und Jugendbuchverlagen. Man kann aber in den letzten zwei Jahren feststellen, dass alle Verlage beginnen, Neuerscheinungen auch gleichzeitig als E-Book zur Verfügung zu stellen. Und wenn man die Entwicklungszahlen sieht, vor allem im angelsächsischen Raum, dann muss man keine Prophetin sein, um zu erahnen, dass in einigen Jahren auch bei uns das E-Book im Kinder- und Jugendbuchbereich eine wichtige Rolle spielen wird.
Wenn wir von der Erweiterung ins Digitale reden, dann sind die E-Books das eine, das andere sind Apps, die jeder auf sein Handy laden kann, Eltern oder sogar Kinder. Sind Apps bereits ein Thema bei den Kinderbüchern?
Das sind sie. Die Bücher allerdings weniger als die Spiel-Apps und die Lern-Apps, die es gibt ab dem Kleinstkindalter. Und dann gibt es einige Bilderbücher, die auch als App gekauft werden können. Deutschsprachig sind das vor allem Adaptationen von bekannten Kinderbüchern, Bilderbüchern, die dann leicht animiert daherkommen. Und diese Apps sind dann auch animiert mit Spielen sehr oft. Das ist eine große Schwierigkeit, wenn man auf dem Tablet oder auf dem iPhone Kindern Geschichten zeigt. Sie sind so schon sich gewöhnt, dass es da irgendwelche Jump-and-Run-Games gibt, dass sie der Geschichte selber dann gar nicht folgen wollen.
Aber gibt es denn auch gute Beispiele? Die Möglichkeiten sind ja enorm.
Die Möglichkeiten sind in der Tat enorm. Es ist ein Riesenspielfeld, vor allem für Designerinnen, für Entwicklerinnen. Es gibt gute Beispiele, die kommen vor allem aus dem angelsächsischen Raum. Vielleicht kann ich eines kurz vorstellen. Das heißt The Monster at the End of This Book. Ist im Medienverbund um die TV-Serie Sesame Street entstanden. Wir treffen am Anfang der Geschichte auf Grover, ein pelziges Monster mit langen Armen und Beinen, das uns davor warnt, dass dieses Buch zu lesen, weil am Ende ein Monster auftauchen würde. Und im Buch drin sehen wir, wie Grover jede Seite verbarrikadiert, dass wir nicht weiterlesen. In der Anwendung dann im App bin ich als Spielerin, als Leserin dieses Apps beteiligt, wenn ich die Backsteinmauer nicht wegräume, wenn ich die Seile nicht zerschneide, die Grover geknüpft hat, dann komme ich nicht zum Ende des Buches. Also ich werde hier wirklich involviert in die Geschichte und muss sie mit zu Ende konstruieren, sonst funktioniert das nicht. Und das ist unserer Ansicht nach ein Qualitätskriterium für ein gutes App, diese Mitkonstruktion der Geschichte.
Wo können sich denn interessierte Eltern über gute Apps und gute E-Books für Kinder und Jugendliche informieren? Der Markt ist riesig und es gibt einige gute Beispiele und wahrscheinlich einige auch nicht so gute.
Ja, also bei den E-Books ist es viel einfacher. E-Books haben ja als Grundlage Kinder- und Jugendliteratur und da sind es die Quellen, der Buchhandel, der informieren kann, Fachzeitschriften, die Auskunft geben über gute aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. Bei den Apps ist das viel schwieriger, weil dieser Markt ja nicht sprachregional läuft, sondern eben über diese globalen Shops. Und es gibt Websites, die Bilderbuch-Apps vorstellen, allerdings bei den meisten Websites findet man keine Kriterien, warum dann genau diese Apps ausgewählt wurden. Es gibt von der Stiftung Lesen in Deutschland eine Liste mit Apps, die die Stiftung Lesen empfiehlt zur Leseförderung. Wir stellen in unserer Fachzeitschrift Buch und Maus Apps vor und sind auch daran, auf unserer Website vor allem mal Kriterien zu entwickeln und den Eltern Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen, damit sie auch ein Gespür dafür bekommen, was ist ein gutes App oder warum funktioniert das wohl eher nicht.
Christine Tresch vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Schon am Tag vor der Eröffnung der Kunstbiennale ist abzusehen, dass in Venedig einmal mehr die Arbeiten von Ai Weiwei im Zentrum des Interesses stehen dürften. Obwohl der chinesische Künstler und Regimekritiker nicht ausreisen durfte, ist er in der Lagunenstadt gleich mehrfach präsent. Zum einen im deutschen Pavillon, wo er 900 Holzschemel aufeinander gestapelt hat, zum anderen in einer Kirche, wo er in aufsehenerregenden Installationen seine Gefangenschaft thematisiert. Apropos Kirche, zum ersten Mal an der Biennale präsent ist der Vatikan, der bislang ein eher gespaltenes Verhältnis zur Gegenwartskunst hatte. Nun interpretieren im vatikanischen Pavillon zeitgenössische Künstler die Genesis. Das Feuilleton lästert und niemand hört hin. Auch wenn große deutsche Medien teils harsche Kritik an der Deutschlandausstellung im Louvre geäußert hatten, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident François Hollande statteten der Schau gestern trotzdem einen gemeinsamen Besuch ab. Die Ausstellung heißt «Über Deutschland» von Friedrich bis Beckmann und ist zur 50-Jahr-Feier des Élysée-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland konzipiert worden. Die deutschen Medien hatten kritisiert, mit den rund 200 ausgestellten Bildern würden alle Klischees über die deutschen Nachbarn zementiert, deren düstere Romantik unausweichlich in den Nationalsozialismus geführt habe. Kulturwandel à la Française. Das Wörterbuch Petit Larousse nimmt in seiner neuen Ausgabe Anglizismen in den französischen Sprachwortschatz auf. Zum Beispiel das Verb googler. Das erstaunt. Wacht doch keine einzige Nation so rigoros über das unverfälschte Idiom wie die französischen Sprachpfleger. Die Wörterbuchmacher von Petit Larousse stellten gestern klar, sie lehnten Anglizismen weiterhin ab, akzeptierten aber wichtige Begriffe, die ohne französische Entsprechung seien. Neben Google sind das zum Beispiel Hashtag, Post und Cyberdefense.
So klingt der Urknall, genau 100 Jahre ist das her. Zugegeben, der echte liegt schon etwas länger zurück, aber nichts anderes als ein Urknall hat vor 100 Jahren die Musikwelt durchgeschüttelt. Am 29. Mai 1913 fand in Paris die Uraufführung des Balletts Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky statt. Am Ort der skandalumwitterten Premiere ist derzeit die Rekonstruktion dieses Urknalls zu erleben. Das Pariser Théâtre des Champs-Élysées feiert das Jubiläum mit der Originalchoreografie zum Sacre du Printemps. Dazu gibt's eine ganz neue Sicht von der gefeierten Choreografin Sascha Walz und ihrer Kompanie. In Paris hat sich diesen Doppelsacre gestern meine Kollegin Patricia Moreno angeschaut. Ja, erstmals guten Morgen.
Ja, guten Morgen, bonjour.
Bonjour. Vor 100 Jahren flogen die Fäuste. Ich hoffe doch sehr, Sie sind ohne blaues Auge davongekommen.
Ja, doch, alles heil geblieben, keine Sorge, kein Skandal. Es ging zwar stürmisch zu und her, aber das war doch eher ein zivilisierter Sturm der Begeisterung.
Ja, wer hätte das vor 100 Jahren für möglich gehalten? Ist aus heutiger Sicht denn überhaupt nachvollziehbar, was die Leute damals so schockiert hat?
Also ich habe gestern wirklich versucht, mir zuvor die Welt des Balletts vorzustellen, wie man sie damals kannte. Diese berühmten Bilder von Edgar Degas, von den Tänzerinnen, Schwanensee, Giselle, diese Ballette. Und wenn man mit dieser Erwartung, diesen Bildern in den Abend ging, dann war das wirklich nichts anderes als ein Schockerlebnis. Der Premiere, der ging seinerzeit zwar eine ziemlich clevere Medienkampagne voran, die schon ahnen ließ, Achtung, hier kommt etwas ganz Neues, aber auf solch einen Frontalangriff, wie man ihn gestern nacherleben konnte, dürfte wirklich niemand vorbereitet gewesen sein. Alles neu, fremd, die Musik, eine verführerisch-sinnliche Rhythmusorgie. Und der Vorhang hebt sich nicht sofort und dann umso unerwarteter eine Bühne voller seltsamer Gestalten, kein Tütü, nirgends, sondern kittelartige Gewänder, volkstümliche Trachten, weiß oder in grellen Farben, die Gesichter zu grellen Masken geschminkt, die Männer, die tragen ziemlich komische Mützen, zottelige Bärte, die Mädchen, sie könnten anmutig sein mit ihren langen Zöpfen, aber die Bewegungen, die machen alles Liebliche zunichte. Die Haltung ist gekrümmt, die Füße eingedreht, es wird gesprungen, es reißt einen hin und her wirklich zwischen Lachen und Fassungslosigkeit. Die Bewegungen sind ziemlich eckig und wir erleben eine Gesellschaft sozusagen im archaischen Urzustand. Und das ist ziemlich beeindruckend, auch heute noch.
Ja, das klingt ziemlich bizarr alles. Wird denn in den Originaldekors und Kostümen getanzt?
Nicht ganz. Die wurden rekonstruiert, minutiös nach alten Zeichnungen und Modellen. Auch die Choreografie ist nicht erhalten von Vaclav Nijinsky. Das war ja damals der berühmteste Tänzer und Choreograf. Aber der Geist des Originals, der ist wirklich spürbar. Und da auch alle verfügbaren Quellen angezapft wurden, darf man wohl davon ausgehen, dass das, was wir sehen, dem Original sehr nahe kommt.
Und jetzt also die neue Choreografie von Sascha Walz zum Sacre du Printemps. Nimmt sie Bezug auf Nijinsky oder erfindet sie alles neu?
Ja, sowohl als auch. Und ich finde, das ist ein bisschen das Problem. Also erstmal eine tolle Bühne, da ist ein schwarzer wie unendlich scheinender Raum, in der Mitte ein Kegel aus Erde, vielleicht aus Asche, der durch die Figuren regelrecht zertanzt wird. Die rasen da durch und ich denke, da dürfte einiges an Erde in den Orchestergraben gerieselt sein. Da spielte übrigens das vorzügliche St. Petersburger Mariinsky-Orchester. Nun, der Mensch, der kreiert, der Mensch zerstört. Sascha Walz löst immer wieder einzelne Figuren aus der Menschenmenge. Zu den Erwachsenen gesellen sich auch zwei Kinder, als wollte das Revolution oder das Rad der Evolution vielmehr in Gang gesetzt werden. Und man spürt auch, dass es Sascha Walz noch mehr um gesellschaftliche Zusammenhänge geht, um das Verhältnis von Individuum und Masse, von Mann, Frau, Stärke, Schwäche. Und für sie ist Stravinskys pulsierende Musik wie ein Assoziationsraum, um sich Gedanken zu machen über ganz grundlegende Mechanismen auch der heutigen Gesellschaft.
Das klingt aber doch ziemlich eindrücklich. Sie haben ja vorhin so etwas wie Vorbehalte angemeldet.
Ja, das ist auch eindrücklich und wurde wirklich sehr beklatscht im ausverkauften Saal. Nur ist da also in meinen Augen die große Bürde gewesen, mit dem Original von Nijinsky in Dialog zu treten. Teilweise gelingt das ganz vorzüglich und auch sehr sublim, sehr raffiniert. Da werden bestimmte Gesten und Formationen nachgeahmt und die angedeuteten Sprünge, solche Bocksprünge, wie sie bei Nijinsky zu sehen sind, die hätte es gar nicht gebraucht. Aber anders wiederum ist nicht anders genug. Und die archaische Wucht des Originals, die ist so umwerfend, dass sich mir am Ende dieses unvergesslichen Abends wirklich die Frage aufgeworfen hat, sind wir tatsächlich so weit, so modern, wie wir immer glauben?
Fragt sich meine Kollegin Patricia Moreno in Paris, wo heute noch einmal der doppelte Sacre du Printemps zu sehen ist. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, während einer Woche noch gibt's die Pariser Jubiläumsaufführung zum Nachschauen, und zwar auf arte.tv. Wie politisch soll, darf, kann Kunst sein und um welchen Preis? Um diese Frage geht's in einem Porträt im Kulturteil des Tagesanzeigers, Martin Lehmann.
Schluss damit! Das sagte die israelische Theatermacherin Ophira Hennig nach ihrem letzten Auftritt in der Schweiz. Das war 2011 in Basel und mit Schluss damit meinte sie, ich lasse mich vom israelischen Staat nicht länger unterstützen. Denn im Theater Basel hatte der israelische Botschafter von der heterogenen Gesellschaft Israels geschwärmt, während Sicherheitsleute gleichzeitig Hennigs palästinensische Schauspielerin Salwa Nakara den Zutritt verwehrten. Nun, zwei Jahre später ist die preisgekrönte Regisseurin wieder unterwegs, unabhängig diesmal, und zwar mit dem Stück »Geh mir aus der Sonne«, das derzeit in Baden und im Sommer am Zürcher Theaterspektakel gezeigt wird. Ein sehr persönlich geprägtes Stück über Künstlerinnen und Künstler, die anecken, ausscheren, ausgeschieden werden. Ein Stück, das durchdrungen ist von der Forderung, dass Kunst politisch sein muss und das am Beispiel Leni Riefenstahl zeigt, wie das gerade nicht gemeint ist. Der Taki hat die engagierte israelische Theaterfrau in Baden getroffen und stellt sie heute in einem facettenreichen Porträt vor, unter dem Titel «Wenn Heine und Riefenstahl einander treffen».
Auch der Berner Bund widmet sich einer kulturellen Veranstaltung außerhalb der Stadt.
Genau, eine Ausstellung im Kunsthaus Langenthal. Und auch hier geht es um Politik. Ausgehend von einer der ganz grundsätzlichen Fragen, mit der sich Kunst beschäftigt. Wie nehme ich die Welt wahr? Diese Fragen fürs Internetzeitalter zu aktualisieren, versuchen die beiden Zürcher Künstler Christoph Wachter und Matthias Jud in ihrer Ausstellung «Tools for the Revolution». Ihre Kunst spielt sich im Internet ab. Konkret, sie besteht aus Programmen. Eins davon heißt Pikide, Mauerspecht. Es verwandelt Internetseiten in Bilder und macht es möglich, Webseiten so zu sehen, wie sie in jedem Land erscheinen, in dem der benutzte Server steht. Mit dieser Bildumwandlung werden allfällige Zensurmaßnahmen ausgehebelt. Der Blick auf ein Land wird unverstellt dargestellt, wird durch ein Loch eines Mauerspechts eben. Ein anderes Werk heißt New Nations und besteht schlicht darin, dass die beiden international renommierten Künstler nicht anerkannten Gemeinschaften, zum Beispiel Kurden oder Uiguren, eigene Domain-Endungen zur Verfügung stellen. Und schließlich thematisieren Wachter und Jud auch die Kommerzialisierung der Kommunikation. Ohne Abo kein Internet. Die Künstler nutzen in ihrem Projekt Qualnet freie WLAN-Funkfrequenzen, sodass das Menschenrecht auf Kommunikation auch dann gewährleistet ist, wenn das Internet abgeschaltet wird, wie zum Beispiel während der ägyptischen Revolution. Eine hintersinnige Ausstellung über Kommunikation und Politik im Kunsthaus Langenthal, in einem Beitrag im Berner Bund, nachvollziehbar ausgeleuchtet.
Ein Mauerblümchen blüht auf. Eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst und das vor der einzigartigen Kulisse von Los Angeles. Nacherleben können Sie das im Roman Pink Hotel. Der Buchtipp von Britta Spiechiger.
Pink Hotel ist aus zwei Gründen ein lesenswertes Buch. Es ist ein toller Entwicklungsroman und ein lebensnahes Porträt der Millionenstadt Los Angeles. Zuerst zum Entwicklungsroman. Die britische Autorin Anna Stothart beschreibt einfühlsam, wie ein einsamer, orientierungsloser Teenager zu einer selbstbewussten jungen Frau wird. Die junge Frau hat keinen Namen. Sie sagt von sich selbst, ich hatte etwas Nichtssagendes an mir, weshalb ich häufig von Leuten übersehen wurde. Ihre Mutter hat die junge Frau nie gekannt. Sie wurde auch nie geliebt, mag Gewalt viel mehr als Zuneigung. Mit Verletzungen kann sie besser umgehen als mit Umarmungen. Als die junge Frau vom Tod ihrer Mutter erfährt, reist sie nach Los Angeles. Dort hat ihre Mutter ein Hotel geführt und dort hofft sie herauszufinden, wer ihre Mutter wirklich war. Aber die Suche nach ihren Wurzeln führt sie viel weiter. Sie lernt nicht nur, dass ihre wunderschöne, glamouröse Mutter gar nicht so wunderschön und glamourös war. Und sie lernt auch, dass sie selbst jemand sein kann, der nicht mehr übersehen wird. Im Roman Pink Hotel zeichnet Anna Stothart auch ein fesselndes Bild von Los Angeles. In ihrem Buch ist es nicht die Stadt der Filmstars und Cocktailpartys, der Designerkleider und Botox-Gesichter. Es ist die Stadt der flüchtigen Seitenblicke. Selten sieht man einander direkt an, meistens merkt man gar nicht, was um einen herum geschieht. Jeder ist mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, hofft, entdeckt und zum Star gemacht zu werden. Die Stadt ist voller Menschen, die auf der Suche nach der eigenen Identität sind. Deshalb ist Los Angeles die ideale Kulisse für den Entwicklungsroman Pink Hotel. Er hat alles, was ein Buch lesenswert macht. Interessante Charaktere, eine fesselnde Geschichte, eine bildhafte Sprache, einen attraktiven Ort. Aber, und das zeichnet Pink Hotel aus, alles ist etwas überdreht. Das Ende ist versöhnlich, aber nicht sentimental. Fazit: Beim Lesen spürt man die Sonne Kaliforniens auf den Schultern und gleichzeitig wird man die Hühnerhaut nie ganz los.
Der Roman Pink Hotel von Anna Stothart ist im Diogenes Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Zum heutigen Tag des Nichtrauchens ein etymologischer Beitrag zum Tabakteufel. Woher kommt eigentlich das Wort Nikotin? 100 Sekunden Wissen mit Raphael Zinder.
Stellen Sie sich vor, irgendein Nervengift würde nach Ihnen benannt. Möchten Sie das? Der französische Diplomat Jean Nico, Sieur de Villemain, der von 1530 bis 1604 lebte und die französische Krone am Hof von Portugal vertrat, wurde genau dadurch unsterblich. Sein Name Nico wurde zu Nikotin. Allerdings galt die Tabakpflanze, deren Samen Nico aus Portugal nach Frankreich schickte, damals noch als Heilmittel. Wundersame Heilkräfte wurden dem Tabak zugeschrieben. Er sollte etwa gegen Migräne helfen und sogar gegen Geschwüre. Geschnupft, aufgegossen oder als Umschlag. 1561 war es, als diese Samen den französischen Hof erreichten und sich der Tabakgenuss dort früh und schnell ausbreitete. Der französische Botaniker Jacques d'Alechon gab der Pflanze 1586 den endgültigen Namen Herba nicotiana. Jean Nico, der Namensgeber des Nikotins, blieb aber auch anderweitig im Gedächtnis, als Lexikograph. Nach seiner Rückkehr aus Portugal im Jahr 1561 widmete er sich vollständig der wissenschaftlichen Abfassung eines französischen Wörterbuchs. Sein Werk «Trésor de la langue Françoise» enthält mehr als 18.000 ausführliche Artikel und ist als erstes Werk dieser Art wissenschaftlich strukturiert aufgebaut. Deshalb gilt Nico heute als Erfinder der französischen Lexikographie, obwohl er für dieses Wörterbuch ausgiebig frühere Wörterbücher geplündert hat, etwa die Dictionnaires von Robert Estienne und Guillaume Budé aus den 1530er und 40er Jahren. Dieses Rauben von geistigem Eigentum war damals geläufig. Ebenso, wie gesagt, das Wissen um die Heilwirkungen des Tabaks, der Herba nicotiana, des Nikotins. Einige Dinge ändern sich eben doch im Laufe der Geschichte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.